Ich lese uns den Predigttext, der uns für heute gegeben ist, aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der würde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Diese Geschichte, die hat 2 Schauplätze. Da ist zunächst der Kurort Bethesda bei Jerusalem mit seinen 5 Bade- und Liegehallen, ein Sanatorium, eine Klinik, die Welt der Kranken und Schwachen. Das ist eine Welt für sich. Und daneben und rundherum ist die Welt der Gesunden, der Starken, der Jungen, die dort, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, wo sie ihre Freizeit verbringen, das ist auch eine Welt für sich. Und es sieht so aus, als ob diese beiden Welten nicht verbunden wären, als ob die eher getrennt sind. Was in der einen vorgeht, das scheint für die andere menschlich ohne viel Bedeutung. Allerdings gibt es auch Gemeinsamkeiten, es gibt Verbindungen zwischen diesen beiden Welten. Zum Beispiel fehlt es in beiden manchmal an Menschlichkeit. Gottlob nicht immer, aber manchmal. Und in beiden herrschen ziemlich harte Regeln. Das bekommt man besonders deutlich an den Übergängen zu spüren. Wenn man von der einen Welt in die andere hinein muss, dann merkt man, wie hart so ein Übergang sein kann. Was ist es zum Beispiel für ein harter Übergang, wenn jemand für eine längere Zeit ins Krankenhaus kommt oder wenn jemand in ein Heim kommt? Für ihn selber, für die Angehörigen. In eine Welt, in der nun ganz eigene Gesetze gelten, in der es Abläufe gibt, Entscheidungen gibt, die manchmal nicht ganz durchschaubar sind, denen man sich aber irgendwie einfügen muss. Ein Alltag mit ganz eigenen Regeln, plötzlich in einer anderen Welt. In Bethesda damals, in diesem Sanatorium, in dieser Klinik, da gibt es Menschen mit ganz unterschiedlichen Krankheiten. Und zu diesen vielen Krankheiten dazu gibt es noch eine, die sie alle irgendwie in ihren Bann schlägt. Das ist die Krankheit, unbedingt Erster sein zu müssen. Denn so funktioniert dieses Sanatorium. Es ist eine Teichanlage, um eine Teichanlage herumgebaut, und dort in diesem Teich, da sprudelt in unregelmäßigen Abständen eine Quelle, sodass man das sieht. Und man sagt, diese Quelle, die hat eine heilende Kraft. Und der Volksglaube sagt, dieses Sprudeln, das ist ein Engel. Der kommt herab, der bewegt das Wasser, und jetzt kommt es. Wer nach diesem Sprudeln zuerst in die Quelle hineinsteigt, der wird gesund. gleich, welche Krankheit er hat. Und nur der. Für die Nächsten ist dann nichts mehr übrig. Ich habe das vorhin mit vorgelesen, das steht in, das mit diesem Engel, das steht in unseren Bibeln in den Anmerkungen, das ist später in den Text hineingekommen, aber das spiegelt wohl wieder, wie man dort gedacht hat, was man geglaubt hat und was dann auch diesen Alltag geprägt hat. Stellen wir uns das mal vor, da ist also dieser Teich und rundherum, da liegen Hunderte von Kranken, sodass Sie ihn sehen können, Schwerkranke, leichter Kranke. Und die warten alle darauf, dass sich das Wasser bewegt, dass da sowas aufwallt. Und jeder ist darauf aus, der Erste zu sein, zuerst an dieser Quelle zu sein, sobald sie sich bewegt. Und dann gibt es natürlich einen Kampf um den besten Platz, möglichst nah dran an dem Teich. Der wird vorher schon entschieden, dieser Kampf, nicht erst, wenn es sprudelt. Eine Reihe von Leuten hat sich die besten Plätze gesichert. Die weiter weg liegen, weiter hinten liegen, die hatten keine Chance. Wer einen Helfer hat, der ist natürlich besser dran als die, die alleine zurechtkommen müssen. Wer noch beweglich ist, wer noch schnell sein kann, der ist besser dran als jemand, der langsam ist, vielleicht gelähmte Beine hat oder nur ganz langsam laufen kann. Wer noch einigermaßen kräftig ist, der ist besser dran als jemand, der schwach ist und elend. Der Wettkampf um die besten Plätze. Und so breitet sich eine Atmosphäre der Rücksichtslosigkeit aus um diese Quelle herum. Da ist sich jeder selbst der Nächste. Und wehe, wenn dann jemand in die Quere kommt, wenn es soweit ist, dass wieder dieser Wettlauf beginnt. Und dabei gibt es doch dort eine Religion, diesen Glauben. Der Glaube, dass da ein Engel herabsteigt ins Wasser und dass die Quelle deshalb diese Heilkraft hat. Eigentlich ein schöner Glaube, ein rührender Glaube, ein tröstlicher Gedanke. Da kommt ein Engel, ein Bote Gottes und der bringt Heilung. Aber was ist das für ein Engel, der nur für den Ersten da ist? Was ist das für ein Engel, der nur den Erfolgreichen dient? Nur der Erste kann geheilt werden. Das ist die Regel in Bethesda. Und niemand fragt, stimmt das denn überhaupt? Die einen fragen vielleicht nicht, weil sie sich stark fühlen und als sich einen Vorteil davon versprechen, weil sie sich zutrauen, dieser Erste einmal zu sein. Und die anderen, die nie diese Chance bekommen, die immer wieder erleben, dass sie nie die Ersten sind, es vielleicht gar nicht mehr versuchen oder es noch nie versucht haben, die gehen auch nicht weg, die bleiben auch da. Die bleiben im Bann dieser merkwürdigen Regel, die da heißt, sei der Erste und du bist geheilt. Der Erste sein müssen, vielleicht auch in den eigenen Augen, nur dann etwas wert zu sein, wenn man der Erste ist. Das kann wirklich selber wie eine Krankheit sein. Das kann gnadenlos sein, das kann bedrückt machen, das kann einen kaputt machen. Und dann kann es passieren, man kommt doch nicht davon los. Und so liegen sie auch damals fest im Banne dieser Krankheit, Erster sein zu müssen und kommen davon nicht los. Und deshalb ist es natürlich ein aufregender Augenblick in dieser Geschichte, als nun Jesus auftaucht. Als Jesus auftaucht und in diese Welt hineinkommt. Und manchmal ist es ja schade, dass wir die Geschichten kennen, wie sie weitergehen, könnten wir uns ja mal fragen, was wird er dann machen, wenn er kommt in diese Welt, wo diese Regel gilt, wird er sich dem unterordnen und vielleicht einem, der hinten liegt, helfen, einmal der Schnellste zu sein, was wird er tun? Nun, Jesus sucht sich in dieser gnadenlosen Welt zielsicher den Letzten aus. Die Letzten werden die Ersten sein, das hat er öfter gesagt. Das ist die Regel, die dort gilt, wo Jesus auftaucht. Und mit dieser Regel stellt er jetzt das ganze System auf den Kopf. Nicht die Ersten werden geheilt, sondern der Letzte. Und zielsicher erkundigt er sich und hat erfahren, ja, da ist einer, der liegt da schon 38 Jahre fest. 38 Jahre festgelegt auf seine Krankheit. Woran leidet dieser Mensch? Was ist seine Krankheit? Darüber erfahren wir nichts. War er vielleicht gelähmt? Hat er schweres Rheuma? Hat er einen Bandscheibenschaden? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht mehr so wichtig jetzt nach 38 Jahren, warum er damals hierher gekommen ist. Womöglich ist seine eigentliche Krankheit, seine eigentliche Not inzwischen längst eine andere. Vielleicht ist es leichter, gelähmte Beine zu heilen, als von dieser Krankheit loszukommen. Und nun kommt Jesus zu diesem Menschen und spricht ihn an. Und er fragt ihn, er stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und der Kranke antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen. Das ist seine Krankheit. Das ist die Krankheit, an der sie da vielleicht fast alle leiden. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich hineinbringt, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich schließlich hinkomme, ist ein anderer längst vor mir hineingestiegen. Da geht es um diese Hilfe, einmal der Erste sein zu können und geheilt zu werden. Aber vielleicht geht es da auch um mehr, wenn er sagt, ich habe keinen Menschen. Vielleicht geht es da nicht nur um einen, der ihn ins Wasser schleift. Vielleicht kommt sogar ab und an einer zu ihm. Muss ja auch jemand kommen, ihm was zu essen bringen. Aber vielleicht hat er den Eindruck, mich versteht niemand. Da ist niemand, der mir wirklich nahe ist. Da ist kaum jemand, der sich dem aussetzt, wie es mir geht und der diese Ohnmacht aushält. Herr, ich habe keinen Menschen. Das ist seine Krankheit, daran leidet dieser Mensch an Leib und Seele seit 38 Jahren. Auch daran, dass es hier immer gilt, der Erste zu sein, dass hier jeder der Konkurrent des anderen ist, dass hier deshalb kein Mensch auf den anderen achtet, dass das Gesetz des Stärkeren gilt. Und an diesem Gesetz ist dieser Kranke nun schon seit 38 Jahren gescheitert. Herr, ich habe keinen Menschen. Als Jesus ihn nun liegen sah und erkannte, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Was ist das für eine Frage, könnten wir sagen. Was denn sonst? Warum? Deshalb ist er doch da. Das geht doch aus dem, was er sagt, hervor. Das ist doch selbstverständlich. Aber es ist wirklich so selbstverständlich. Jesus weiß, was aus einem Menschen wird, der so lange im Banne dieser Krankheit festliegt. Und er weiß, er muss gesund werden wollen. Kann er das überhaupt noch nach dieser langen Zeit? Könnte ja auch sein, er hat sich abgefunden damit, wie es ihm geht. Er hat seinen Weg gefunden und kommt irgendwie zurecht. Mit allen Einschränkungen, mit allen Schmerzen. Und da fragt er ihn, willst du gesund werden? Denkst du, du kannst wieder auf eigenen Beinen stehen? Du willst wieder auf eigenen Beinen stehen, wenn du schon so lange gelegen hast? Oder sollen wir alles beim Alten belassen? Was willst du? So fragt er ihn. Kann ja sein, und vielen geht es vielleicht so, dass sie davon gelähmt sind, von diesem ständigen Wettbewerb, von dem, was so lange war. Willst du von dem loskommen, was dich festlegt, was dich abhängig macht? Keine überflüssige Frage. Und kann sein, dass dieser Mensch dass dem das Herz klopft, dass er aufgeregt ist, dass er durcheinander ist, wenn er dies so gefragt wird. Was bedeutet das? Willst du gesund werden? Und dann kommt diese Antwort, ich habe keinen Menschen, geht ja nicht, du weißt ja, wie es funktioniert und das funktioniert bei mir nicht. Und es ist bemerkenswert, was Jesus damit jetzt macht, mit dieser Klage. Er hätte ja auch sagen können, das ist natürlich wirklich was sehr Gravierendes, dieses Empfinden, ich habe keinen Menschen oder diese Tatsache, ich habe keinen Menschen. Er hätte fragen können, ob das überhaupt stimmt. Er hätte fragen können, was kann er tun, dass sich da was ändert? Und er hätte vielleicht auch überlegen können mit ihm, ob es vielleicht auch die Art ist, wie er mit Menschen spricht, die zu ihm kommen, dass die sagen, das bringt nichts, das hilft nichts, der will gar nicht, ich weiß nicht, wie ich mit ihm reden soll. Könnte ja auch sein, was das damit zu tun hat, dass er keinen Menschen hat. Das macht Jesus hier alles nicht. Das kann an seinem Platz auch richtig sein, aber das macht Jesus hier nicht. Er hält sich an der Klage dieses Menschen nicht lange auf. Bei der Klage, ich habe doch keinen Menschen. Ja, das ist seine Not, keinen Menschen zu haben. Vielleicht ist es inzwischen auch seine Klagelitanei geworden, die er jedem, der kommt, ständig vorlamentiert. Ich habe keinen Menschen, ich habe keinen Menschen. Und dann sitzt jemand vor ihm und sagt, was bin ich vielleicht? Bin ich kein Mensch? Und dass es so immer noch schwieriger wird, dass er sich damit selber ins Abseits manövriert, dass er sich selber vielleicht noch mehr in diese Lage bringt, nun wirklich keinen Menschen zu haben, im Teufelskreis, aus dem er selber nicht mehr herausfindet. Und er merkt vielleicht auch nicht, dass inzwischen er einen Menschen hat, dass da einer vor ihm steht, der ihn sieht, der sieht, was seine Not ist, dass das überhaupt nicht mehr stimmt. Jesus beendet dieses Klagelied. Er beendet es mit Zutrauen. Zutrauen, dass den Tunnelblick, den er vielleicht inzwischen drauf hat und der einen ja mit reinziehen kann, dass den hinter sich lässt. Und er beendet es mit einer Zumutung. Steh auf, sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und wenn man das liest, kann einem der Atem stocken. Und kann man denken, oh Gott, was passiert jetzt? Was macht der da? Und es passiert das, womit keiner gerechnet hat. Am wenigsten der Kranke selbst. Er kann aufstehen. Er muss nicht festliegen. Er kann das tun, was er jahrelang nicht getan hat. Er stellt sich auf seine eigenen Füße. Er nimmt sein Bett, diese dünne Matte aus geflochtenem Stroh vielleicht oder Binsen, was auch immer. Er nimmt dieses Symbol seiner Krankheit, auf die er so lange festgelegt war, rollt es zusammen und verlässt diesen Ort, wo er immer nur wie gebannt darauf gewartet hat, Erster zu sein und dadurch geheilt zu werden. Und jetzt wird ihm zugemutet, nimm davon Abschied. Das war nicht der Weg, wie du geheilt wirst. Das ist nicht der Weg, wie du geheilt wirst, wie du heil werden kannst. Steh auf und geh. Und dann heißt es, und alsbald wurde der Mensch gesund. Stand auf, nahm sein Bett und ging davon. Wovon ist dieser Mann nun geheilt? Wir kennen sein Ursprungsleiden nicht. Vielleicht ist dieses Ursprungsleiden sogar noch weiterhin sein Leiden. Das wissen wir nicht. Und dennoch heißt es von ihm, er wurde gesund. Das heißt, er wurde geheilt. Und er wurde geheilt auch an diesem entscheidenden Punkt, von diesem Wahn, der Erste sein zu müssen. Er wurde geheilt von der Klage, ich habe keinen Menschen. Geheilt von der lähmenden Idee, er könne nicht auf eigenen Füßen stehen. Weil er dem einen Menschen begegnet ist, der ihm das zugetraut hat, auf eigenen Beinen zu stehen. der ihm das zugemutet hat, auf eigenen Beinen zu stehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und er sich darauf eingelassen hat. Er das getan hat. Hätte ja auch sagen können, nee, das geht nicht. Was sagst du da? Er hat sich darauf eingelassen. Das passiert, wenn Jesus uns etwas zutraut, wenn Jesus uns etwas zumutet, was wir uns vielleicht selber nicht zutrauen. Das kann passieren bei uns, wenn wir vielleicht überhaupt nicht damit rechnen, nach Jahrzehnten. Das kann passieren bei Menschen, denen wir begegnen, wo wir vielleicht so ein Mensch sein können, durch den hindurch Jesus einen Menschen etwas Neues eröffnet. Möge der Herr uns offene Augen geben, offene Herzen, dass wir es erkennen und bereit sind, wenn es soweit ist. Amen.